diese Unzufriedenheit mit der Europäischen Union, die ist ja nicht erst seit gestern ein Problem. Und wenn man sich anschaut, wie sich die Europäische Union in den letzten 10, 20 Jahren entwickelt hat, ist das eigentlich auch keine große Überraschung, dass es da jetzt so viel angestauten Frust über die EU gibt, der sich in diesem Referendum eben entladen hat.
Ja, vor allen Dingen ist ja diese Unzufriedenheit mit der EU nicht auf England begrenzt. Wir haben das in ganz Europa, also Podemos in Spanien, in Italien, in Deutschland, überall gibt es Leute, die mit der EU unzufrieden sind und sich auch fragen, was soll das Ganze?
Das ist ganz richtig. Und insofern ist der Kommentar, den wir häufig lesen können, naja, das sind halt nur die Briten und die Briten mochten die EU noch nie. Dieser Kommentar, der trifft nicht ganz zu. Tatsächlich ist das wirklich ein europäisches Phänomen. Wir haben wahrscheinlich noch viel mehr Euroskeptizismus in Ländern wie Frankreich oder Griechenland heutzutage. Die Briten stehen da wirklich mit ihrer Kritik an der Europäischen Union wirklich nicht mehr allein da.
Außer, dass die Griechen es sich nicht leisten können, diese Unzufriedenheit zu weit nach oben kommen zu lassen.
Die Briten wiederum, die können sich das leisten und die Briten sind einfach unzufrieden mit dem Zustand der Europäischen Union. Sie sehen, dass sie sich an eine Institution gekoppelt hatten, die nun wirklich nicht mehr Wachstum produziert, die also zu einer wachstumsschwachen Region geworden ist. Und da haben die Briten ganz pragmatisch, wie sie eben sind, entschieden, dass es wahrscheinlich für sie besser wäre, sich aus diesem Verbund zu verabschieden.
Sie sagen, die EU kann kein Wachstum erzeugen. Sie erzeugt aber viel Stabilität. Denn wenn ich mir anschaue, wie Brüssel über die vergangenen Jahre, besonders mit der Agrarpolitik, zum Beispiel so schwache Länder wie Italien, Spanien, Griechenland, aber auch Teile von Frankreich stabilisiert hat, dann ist das doch ein Erfolg.
Wenn man ganz zynisch wäre, könnte man sagen, es ist eine Stabilität des Nichtwachstums. Es tut sich einfach nichts. Nein, die Europäische Union hat es nicht geschafft, aus Europa einen dynamischen Wirtschaftsraum zu machen. Wir haben seit Jahrzehnten praktisch keine großartigen Produktivitätsfortschritte in Ländern wie Italien oder Frankreich. Die Eurokrise ist nun wirklich auch nicht gerade der beste Beweis dafür, dass die Europäische Union in der Lage wäre, vernünftig Wirtschaftspolitik zu betreiben. Nein, die Europäische Union hat in diesem Sinne versagt. In den letzten 10, 20 Jahren hat eben keinen dynamischen Wirtschaftsraum geschaffen. Was sie stattdessen geschaffen hat, ist eine immer kompliziertere Bürokratie. Wir haben in Brüssel inzwischen über 10.000 Bürokraten, die mehr verdienen als der britische Premierminister. Wir haben ein Acquis communautaire, das ist diese gesamte Summe der europäischen Rechtsvorschriften, die inzwischen auf 170.000 Seiten angewachsen ist. Also das ist eine wahnsinnig bürokratische Veranstaltung geworden, diese Europäische Union, die sich immer mehr auch über demokratische Gepflogenheiten hinwegsetzt. Nein, diese Europäische Union steckt in einer großen Krise. Sie schafft es nicht, Wachstum zu generieren. Sie führt sich nicht nur undemokratisch, sondern wirklich antidemokratisch auf. Und dafür hat sie jetzt die Quittung bekommen.
Meiner Meinung nach hat die EU Stabilität in Europa geschaffen. Das Wachstum, das hätten die einzelnen Länder selber machen müssen. Und die haben da sehr stark versagt. Und ich meine, hier wird irgendwie mit der EU der falsche Hund geprügelt.
Nicht ganz. Die EU hat durchaus versagt. Man muss sich einfach nur die Krisenpolitik um die Euro-Rettung anschauen. Was da gemacht wird an Umverteilungen, implizit und explizit über bestimmte Rettungsmechanismen, über die Europäische Zentralbank, das geht auf keine Kuhhaut mehr. Da wird also grandios umverteilt, da wird kein Wachstum geschaffen. Da werden Strukturen einfach reserviert, die sich wirklich verändern müssten. Da werden ganze Staaten gerettet, ganze Bankensysteme, die wirklich so nicht mehr handlungsfähig sind. Da hat die Union tatsächlich sich nicht bewährt.
Wenn diese Systeme kollabiert wären, Griechenland oder die Banken, dann wäre die Krise heute noch viel, viel größer als nur mit dem Brexit.
Diese Krise hätten wir aber nie gehabt, wenn es den Euro gar nicht gegeben hätte. Der Euro ist doch schuld daran, dass wir Länder wie Griechenland in die Krise getrieben haben. Ohne den Euro hätte Griechenland sofort abwerten können, so wie es das auch früher immer getan hat. Mit dem Euro sind sie halt gefangen in einer Währungsunion, die sie dazu zwingt, eben Maßnahmen zu ergreifen, die aber langfristig keinen grundlegenden Erfolg haben werden, weil sie eben diesem Euro gefangen sind.
Kluge Leute sagen ja jetzt, die EU müsste sich selbst mal unter die Lupe nehmen und mal gucken, was man da ändern könnte. Was sollte man denn da ändern?
Im Grunde genommen müsste man die EU auf das zurückführen, was sie einstmals stark gemacht hat. Es war eine Veranstaltung, die ursprünglich dazu gedacht war, den Binnenmarkt zu vollenden. Das heißt, die freie Bewegung von Personen, Kapital, Waren und Dienstleistungen zu gewährleisten. Das hat die Europäische Union auch durchaus geschafft. Nur damit war sie im Prinzip Anfang der 90er Jahre fertig. Und damals hätten sie eigentlich sagen müssen, okay, das ist das meiste, was wir jetzt erreichen können. Und weiter geht's einfach nicht. Stattdessen hat die EU den Fehler gemacht, eben das weiterzudrehen, an einer politischen Union zu basteln, mit einem europäischen Außendienst zum Beispiel. mit einer Währungsunion, mit einer europäischen Verfassung, die dann gescheitert ist und wieder neu eingeführt wurde. Also alles Schritte zu einer politischen Union, zu einem föderalen Europa, aber alles Schritte, die im Grunde genommen viel zu weit gingen und nicht mit den Realitäten übereinstimmten, die eben doch noch nach wie vor von europäischen Nationalstaaten geprägt sind. Das heißt, die Europäische Union hat einfach überdreht. Und jetzt müsste sie das tatsächlich eingestehen, dass das einfach nicht funktioniert hat. Und sie müsste dann versuchen, bitte zum Status quo der frühen 90er Jahre zurückzukommen und sich eben auf die wirklichen wirtschaftlichen Binnenmarktgeschichten zu fokussieren, für die die Europäische Union eigentlich mal erfunden wurde.
Wer wollte denn diesen supranationalen europäischen Staat haben? Die Franzosen, die Deutschen?
Da haben verschiedene Länder gleichzeitig dran mitgewirkt. Natürlich, die Franzosen waren eine ganz treibende Kraft dabei, aber auch die Deutschen, Helmut Kohl, unter anderem, der immer ein Anhänger des Europäischen Hauses war, des europäischen Prozesses, der europäischen Integration. Das ist einfach eine Entwicklung gewesen, die von europäischen Eliten durchaus gefördert wurde. Und diese europäischen Eliten haben dieses Projekt immer weiter getrieben und weiter gedreht, ohne dabei zur Kenntnis zu nehmen, dass sie sich zu weit von ihren Bevölkerungen entfernt hatten, die das alles nicht mehr mitgetragen haben irgendwann.
Man macht sich ja Sorgen um das wirtschaftliche Wohlergehen der Briten jetzt, nachdem sie sich entschlossen haben, Europa den Rücken zu kehren. Die Börse hatte ja anfangs sehr übel darauf reagiert, vielleicht weil sie es auch verkehrt gesehen hatten. Heute erholen sie sich wieder etwas. Aber insgesamt gesehen muss man sich fragen, haben die Briten wirklich die wirtschaftliche Kraft, sowas alleine durchzustehen?
Natürlich haben die Briten dazu die Kraft. Und ich gebe gerne zu, dass das jetzt für ein paar Jahre wahrscheinlich sehr schmerzhaft sein wird für die Briten und auch für die Europäer und dass es viel Geld kosten wird. Langfristig bin ich da deutlich optimistischer. Denn man muss mal sich das Ganze so anschauen. Wir haben zum Beispiel in Australien und in Neuseeland zwei Länder, die ebenfalls außerhalb der Europäischen Union stehen und trotzdem gute Handelsbeziehungen mit der ganzen Welt haben. Warum sollte Großbritannien das als wesentlich größere Volkswirtschaft nicht schaffen? Großbritannien ist die fünftgrößte Volkswirtschaft der Welt. Sie können auch ohne die Europäische Union bestehen, wenn sie es eben schaffen, sich mit allen Ländern in Europa und mit allen Ländern weltweit gute Handelsbeziehungen aufzubauen. Und das schaffen die Briten, da bin ich ganz fest von überzeugt.
Werden sich die großen englischsprachigen Länder in unserer Region, also Australien und Neuseeland, umorientieren müssen, jetzt wo die Engländer ihre eigenen Wege gehen wollen?
Für uns ist das sowohl eine Belastung als auch eine Chance. Die Belastung besteht darin, dass wir gerade versuchen, eben mit der Europäischen Union ein Freihandelsabkommen zu verhandeln. Das wird jetzt schwieriger, denn die Briten waren der größte Freihandelsbefürworter in der Europäischen Union, vielleicht neben den Deutschen. Wenn die Briten nicht mehr in der Europäischen Union sind, dann wird es schwieriger, mit der EU solche Freihandelsabkommen zu verhandeln. Andererseits wiederum, die Briten brauchen natürlich nach ihrem Ausstieg aus der Europäischen Union Freunde und sie brauchen Handelspartner. Und was läge da näher, als mit Australien und mit Neuseeland zu beginnen? Das sind beides Länder, die kulturell und geschichtlich natürlich den Briten nach wie vor sehr nahe stehen und mit denen sich natürlich ganz gut an die Tradition von vor 1973 wieder anknüpfen ließe. Ich glaube sowieso, dass beide Länder, Australien und Neuseeland, den Briten viel anzubieten hätten, wenn es darum geht, Freihandelsabkommen zu verhandeln. Die Briten müssen jetzt ganz von vorne anfangen, Handelsabkommen auszuhandeln, haben dazu aber im Prinzip keine Expertise mehr in ihrer eigenen Regierung. Diese Expertise haben wir in Australien und Neuseeland. Wir sollten den Briten einfach technische Unterstützung anbieten und ihnen anbieten, sie bei dem Prozess der Auslotung ihrer neuen Handelsbeziehungen zu unterstützen und dann auch natürlich gleichzeitig versuchen, eines dieser ersten Freihandelsabkommen mit Großbritannien selbst abzuschließen.